NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der vergangenen Woche aus dem Abendjournal mit Daniel Kaiser. Hallo. Und darum geht es heute. Ehedrama auf der Bühne. Premierenerfolg im Ernst-Deutsch-Theater. Elektrogeige und lange Mähne. David Garrett spielt legendäre Pop-Hits. Erinnerung an große Hamburger Malerin. Die Kunsthalle zeigt Bilder von Anita Reh. Und extra Millionen für die Staatsoper. Kent Nagano und Georges Delnon verlängern bis 2025. Dieser Film war seinerzeit ein Skandal. Ingmar Bergmanns Szenen einer Ehe. Er drehte ihn Anfang der 70er Jahre und schuf damit ein Stück Filmgeschichte. Dass in diesem Film auch ein kluges Theaterstück steckt, das beweist jetzt das Ernst-Deutsch-Theater, wo es nun Premiere hatte. Peter Helling sah zwei Laborratten durch einen Käfig namens Ehe rennen.
Die Ehe ein Schlachtfeld. Das klingt dann so.
Also sogar mehr als das wahre Leben.
Sehr gut. Die ganzen Szenen, weil es einfach wie ein Alltag ist. So ist es doch, oder? Wollen wir doch nicht verheimlichen, oder?
Wie unter einer Lupe werden hier Mann und Frau seziert. Johann hat die Ehe nach 15 Jahren satt und verlässt wie aus dem heiteren Himmel seine Frau Marianne für eine jüngere, Paula.
Ich löse mich in Luft auf!
Marianne ist die Verlassene und man kann es richtig spüren im Theaterraum. Ihr fliegen alle Sympathien zu. Er ist der rückgratlose Betrüger, wenn es mal so einfach wäre.
Ich beschuldige dich nicht, Marianne. Es ist schiefgelaufen und keiner weiß warum.
Die Bühne ist karg, wie dieses Stück. Riesige Holzwände in schwedenmäßiger Kiefernoptik, die sich langsam bewegen. Davor stehen nur einzelne Möbelstücke. Die Schauspieler Nele Müller-Stöfen und Kai Schewe spielen zwei Sympathen von nebenan. Könnten auch in Ottensen oder in Winterhude wohnen. Er trägt rote Socken, sieht mit Bart verdächtig nach Benny Andersson von ABBA aus. Sie ist eine lässige blonde Schönheit. Eine Ehe wie aus dem Bilderbuch. Kinder gibt es auch, aber die tauchen nie auf. Eine Scheinwelt.
Es ist absolut nichts.
Aber ich sehe doch...
Es ist wirklich nichts.
Regisseur Harald Weiler inszeniert das Ehelabor als sprödes Kammerspiel. Wer hier einen saftigen Eheschwank erwartet, wird enttäuscht. Darum geht es nicht. Es ist wie im echten Leben, wo es auch nicht immer klar Böse und Gute gibt.
Mein Gott, mein Gott! Du willst eine moderne, effektive Frau sein, die ununterbrochen predigt, wie wichtig Familienplanung ist. Mein Gott!
Gut gewählt, gut gemacht, gute Schauspieler, stark.
Es war toll. Also ich kannte den Film natürlich, nicht? Und der Film ist natürlich emotionaler, näher, aber es war sehr gut.
Die Ehe ein Hamsterrad. Hier und nicht nur hier ist sie auf Lügen gebaut. Denn eigentlich ist Marianne eiskalt, hatte längst Affären, bevor Johann wie ein rolliger Hund seiner Paula nachrannte. Demütigend, entlarvend, voller Hass. Die Ehe eine Schlangengrube.
Bitte nicht!
Mancher Zuschauer fühlte sich ertappt.
Ja, war nachvollziehbar. Am besten Sie fragen den, der zweimal verheiratet war.
Ja, doch. Punktuell ja.
Der Abend geht auf. Fast noch etwas spröder hätte das Ganze sein können. Noch reduzierter. Denn irgendwann sagt der Ehemann einen entscheidenden Satz. Der Mensch ist eigentlich einsam. Zweisamkeit sei bloße Illusion. Diese Einsicht, sie hätte noch mehr Raum vertragen. Eine hoffnungslose Situation? Nicht ganz.
Nee, weil es gibt ja immer die Versöhnung.
Tatsächlich, am Ende sieht man die beiden, wie sie Hand in Hand dastehen und ein Zelt aufbauen. Jahre nach ihrer Scheidung und mit neuen Ehepartnern. Wie befreit wirken sie, ziehen sich die Gummistiefel aus und den Reißverschluss zu. Ganz ohne Trauring.
Die nächsten Vorstellungen von Szenen einer Ehe am Ernst-Deutsch-Theater sind am Dienstag, den 10. und am Sonntag, den 15. Oktober. David Garrett, der Geiger mit dem langen Haar, im Studio des Abendjournals von NDR 90,3. Im Gepäck sein neues Album und in der Hand seine Geige. Die antwortet mal auf die Fragen. David Garrett, wie geht es Ihnen heute? Das klingt nach sehr viel Dur und sehr schön und sehr beschwingt. Wie fühlt sich Hamburg für Sie an? Welchen Ohrwurm haben Sie gerade? Ga- Geige und Fuß und gestampft wird da. David Garrett jetzt mit Worten. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freut mich hier zu sein.
Ihr neues Album ist da, es heißt Rock Revolution mit Popsongs Born in the USA, Purple Rain, Bohemian Rhapsody, legendäre Popsongs, muss man sagen, mit Violine. Welche Revolution meinen Sie? Was ist das für eine Revolution?
Revolution hat deswegen wunderbar gepasst, weil ich zum allerersten Mal nicht nur mit dem akustischen Instrument gearbeitet habe, sondern mit der E-Geige. Und das war für mich so eine kleine musikalische Revolution.
Warum haben Sie das Album gemacht?
Warum? Weil ich wieder Bock hatte, irgendwas aufzunehmen.
Aber wie groß ist denn das Risiko, sich an Songs zu versuchen, die jeder kennt, die ja nun wirklich in der Rock'n'Roll und Pop Hall of Fame sozusagen in dem Olymp
als klassischer Musiker spiele ich seit meiner Kindheit die ganz großen Stücke von Beethoven bis Brahms bis Bach. Dementsprechend habe ich überhaupt keine Berührungsängste, weil du das natürlich auch interpretieren musst und das natürlich auch ein wahnsinnig hoher Standard ist in der klassischen Musik. Und das ist natürlich auch genau dasselbe, wenn du In the Air Tonight von Phil Collins machst. Das ist ein Klassiker, aber man macht es natürlich mit wahnsinnig viel Respekt, aber ohne Angst zu haben.
Wie groß ist aber die Gefahr, dass man gerade bei Queen zum Beispiel so von Fan-Fundamentalisten einen auf den Kopf bekommt?
Ich glaube, Fan-Fundamentalisten, das gibt es, glaube ich, im Musikbereich jetzt nicht so.
Was?
Ich glaube, die gibt es vielleicht eher bei der Klassik.
Wirklich?
Und die kenne ich alle insofern. Ja, ich kann damit leben.
Die Erfahrung haben Sie gemacht, ja? Dass da die Leute schon die Augenbrauen hochziehen?
Na, sag mal so, ich bin ja jemand, der auch einen sehr eigenen Klamottenstil hat. Und über Jahre hat sich der ein oder andere darüber aufgeregt, dass ich da keinen Anzug trage. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, denn im Endeffekt mache ich ja Musik, bin ich bei einer Modenschau. Naja, mittlerweile ist das ja auch so, die Leute kennen mich und wissen, was ich kann. Und dann wird dann auch nicht mehr darüber gesprochen, ist ja auch ganz angenehm.
Auf dem CD-Cover, da weht das lange Haar dank Windmaschine, hat man den Eindruck, die Geige in die Höhe gereckt wie ein Speer.
War, glaube ich, keine dabei.
Sieht aus.
Die sehen natürlich bei mir immer so aus.
Die Jacke dann auf nackter Haut, ein Tattoo um den Bauchnabel und Sixpack, ist das echt?
Das ist echt, ja.
Also auch antrainiert fürs Cover?
Nein, nicht fürs Cover, sondern einfach grundsätzlich gesunder Lebensrhythmus.
Das Jahr 2016, das war ja nicht so ganz einfach für Sie. Was hat diese Zeit, dieses Jahr mit Ihnen gemacht?
Naja, im Endeffekt bin ich ein sehr glücklicher Mensch, da ich einen Beruf ausübe, den ich liebe und der mir so viel zurückgibt. Und ich habe auch Gott sei Dank so viele Menschen um mich herum, die natürlich in der Situation, wo vielleicht mal so nicht so ganz toll läuft, dass die mich unterstützen und vor allem, die kennen mich ja auch und dementsprechend macht das ja dann einen auch stark in so einer Situation.
Wenn man die Musik macht, die Sie machen, so wie Sie sie machen, da ist ja die Häme nicht weit. Jörg Pilawa der klassischen Musik oder David Hasselhoff der Klassik nennt man sie. Tut Ihnen das weh?
Das hat ein Reporter mal geschrieben, hast du jetzt gerade ausgegraben. Also guck dir mal die Kritiken an, die ich gerade mit Ricardo Chailly gemacht habe und La Scala und dann kannst du daraus zitieren und dann weißt du ganz genau, wo der Hammer hängt. Ich bin ein sehr, sehr guter Geiger und spiele mit den besten Orchestern seit vielen, vielen Jahren und mit den besten Dirigenten. Ist sicherlich auch nicht vom Feuilleton geschrieben worden, sondern für irgendeine Klatschpresse. Ich glaube, dann kann man da auch mal mit dem Augenzwinkern drüber hinwegsehen.
David Garrett im Abendjournal-Interview. Die Kunsthalle würdigt eine große Malerin aus Hamburg, Anita Reh. 200 Werke sind zu sehen, von fast 100 Leihgebern aus Deutschland, England, der Schweiz und den USA. Der ehemalige Kunsthallendirektor Gustav Pauli war vor 1933 einer ihrer Förderer. Die Nazis haben Anita Rehs Leben zerstört. Eine Unbekannte ist sie nicht, doch noch nie stand ihr Werk so vollständig im Fokus wie jetzt. Ruth Assayer war für uns in der Kunsthalle und traf die Kuratorin der Ausstellung.
Dieser melancholische Blick, ganz direkt und frontal, sieht uns Anita Reh aus großen, tiefdunklen Augen an.
Man ist in der Mitte und man kann sich drehen und man wird immer wieder von ihr angeguckt und guckt sie immer wieder an.
Ausstellungskuratorin Karin Schick steht in einem achteckigen Saal. Hier hängen die Selbstporträts von Anita Reh aus 3 Jahrzehnten. Man sieht, wie sie sich von der impressionistischen Malweise zur modernen Künstlerin entwickelt und kubistische Formenexperimente wagt.
Wie sie da sich selbst zum Dreieck werden lässt, sich selbst aufsplittert, sich selbst in, wie ein Schema, in ein Raster einbaut, sich in verschiedenen Farben, in Gelb, in Grün, in Blautönen, in Nuancen darstellt. Ja, wie sie sich sucht.
Vor 1919 ist Frauen das Kunststudium verboten. Anita Reh lernt 6 Jahre lang in der Privatklasse des Impressionisten Arthur Siebelist. Etwa 1910, da ist sie 25 Jahre alt, setzt sie ihr Studium alleine fort, beschäftigt sich intensiv mit den neuen Strömungen der französischen Kunst, reist nach Paris. 1913 richtet sie sich im Dachboden des großbürgerlichen Elternhauses in Haverstehude ihr Atelier ein.
Das Atelier war geschmückt mit afrikanischen Masken, hatte auch so ein bisschen was Exotisches und das war ihr Reich.
Anita Reh gebraucht Stift und Pinsel virtuos zielsicher. Sie zeichne wie ein Kerl, bemerkt einmal einer ihrer Künstlerfreunde. Sie ist aktiv in der hamburgischen Sezession, doch das Verhältnis ist nicht ungetrübt. Ihr Bild »Weiße Nussbäume« lehnen die Sezessionisten ab. Kahle Bäume in einer nächtlichen Dorfszenerie sind darauf zu sehen.
Das ist ein Gemälde, das eine fast geisterhafte Stimmung hat. Es ist wie eine Traumlandschaft. Manchmal denke ich, es sieht aus wie eine Mondlandschaft.
Die Künstlerkollegen meinen, es sei zu altmeisterlich gemalt.
Und es trifft Anita Reh ins Mark, weil sie weiß, dass das der wirkliche Fortschritt in ihrem Werk ist.
Entstanden ist das Bild im Dorf Positano an der Amalfiküste. 3 Jahre lebt Anita Reh dort, fühlt sich zu Hause. Sie malt eindringliche Landschaften und Ansichten, die surreal wie Filmkulissen wirken. Und sie porträtiert die Dorfbewohner in warmen, leuchtenden Farben.
Sie kommt zurück im November 25, glaube ich, und hat sofort im Januar, Februar 26 in der Galerie Kometa einen Auftritt mit ihren Werken aus Positano und sie wird gefeiert.
Die Künstlerin wird mit Porträtaufträgen überhäuft. Sie bemalt Wände und sogar Schränke mit Fabeltieren. Und sie schickt Freunden ihre Collagen als Postkarten.
Diese Freude und dieses Temperament, dieser Wortwitz, der auch zum Beispiel aus den Postkarten spricht, der steht wieder im diametralen Gegensatz zu dieser tiefen Melancholie, dieser Schwere.
Im Dezember 1933 nimmt sich Anita Reh mit 48 Jahren das Leben. Die Nationalsozialisten haben ihr künstlerisches Umfeld zerstört, Freunde und Förderer vertrieben. Lange steht ihre Kunst am Rand. Jetzt endlich kann man ihre eigenwilligen, fantasievollen und sinnlichen Bilder wieder entdecken.
Die Retrospektive von Anita Reh ist in der Kunsthalle in der Galerie der Gegenwart zu sehen, noch bis zum 4. Februar. Die Doppelspitze der Staatsoper bleibt in Hamburg bis mindestens 2025. Stardirigent Kenz Nagano und Opernintendant Georges Delnon haben ihre Verträge vorzeitig um 5 Jahre verlängert. Und dazu kommt noch ein ganz besonderer, millionenschwerer Geldregen von privater Seite. Kultursenator Carsten Broster ruft ein Weiter-so in Richtung Staatsoper. Er will mit den Verträgen den neuen Spirit des Duos weiter unterstützen und Planungssicherheit schaffen.
Wenn man sich einfach mal anguckt, was in den letzten 2 Jahren hier schon gemeinsam miteinander passiert ist, dann stellen wir fest, dass Oper und klassische Musik an Relevanz gewonnen hat in der Stadt. Und das ist maßgeblich auch der Arbeit von Georges Delnon und Kent Nagano zu verdanken.
Hamburg sei endlich wieder im überregionalen Feuilleton dabei, wenn es um Oper geht. Gerade wurde die Hamburger Inszenierung der Oper Lulu von Kritikern zur Aufführung des Jahres gewählt.
Wir spielen vorne mit und ich finde halt wichtig, dass es auch andere sagen, dass man nicht nur das selber sagt.
Freut sich Intendant Georges Delnon. Die Klaus-Michael-Kühne-Stiftung unterstützt den neuen Kurs der Staatsoper ab der kommenden Saison 5 Jahre lang mit 1 Million Euro pro Jahr. Das Geld soll unter anderem eine zusätzliche neue Operninszenierung pro Saison ermöglichen, um das Repertoire schneller zu erneuern und zu erweitern.
Also wir möchten ein bisschen wachsen. Wir wollen selbstverständlich diese Struktur mit neuen Produktionen und Repertoire weiterführen. Aber wir würden gerne vielleicht allmählich ein bisschen mehr neue Aufführungen spielen. Das braucht natürlich auch Mittel und wir würden uns gerne diese Möglichkeit geben.
Bislang gibt es in jeder Saison 5 Inszenierungen und ein Sonderprojekt, wie die Matthäus-Passion in den Deichtorhallen oder zuletzt Mahlers 8. Sinfonie mit einer Lichtinstallation in der Elbphilharmonie. Künftig sollen es 6 echte Opern sein und ein zusätzliches Sonderprojekt. Außerdem wächst das Orchester ab 2020 um 6 Stellen auf 140 Musiker. Verstärkung für Generalmusikdirektor Kent Nagano. Und der lobt das kenntnisreiche Hamburger Publikum.
Die Leute, die Gesellschaft von Hamburg ist in die positive Sinne nicht normal. Es ist so sophisticated, kennt so viel. Wir haben den Glück, hier in Hamburg ein fantastisches Publikum zu haben.
Die Staatsoper geht gestärkt in die nächsten Jahre. Die Musikstadt Hamburg soll eben mehr sein als nur Konzerte in der Elbphilharmonie. Opernintendant Georges Stellnorn hat jetzt vor allem ein Ziel.
Ein jüngeres Publikum zu begeistern für die Oper. Das braucht ganz sicher Vermittlungsideen und da sind wir dran, die auch zu entwickeln. Aber ich glaube auch, es braucht einfach ein lebendiges, ein gesellschaftlich und politisch relevantes und qualitativ hochkarätiges Programm. Und dahin wollen wir.
Gute Nachrichten also aus der Staatsoper. Und das war unsere Kulturwoche kompakt. Heute mit Daniel Kaiser. Tschüss.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.